Und der Gast ist auch schon da. Guten Morgen, Clemens Ludwig.
Ja, guten Morgen, Elvira.
Also der Clemens ist jetzt nicht zum ersten Mal bei uns.
Stimmt.
Wir hatten die schon öfters da, gell?
Zweimal, glaube ich.
Und also jetzt fragt ihr euch, manche kennen ihn nicht, wer das denn ist. Ich fange mal ganz von vorne, ganz langsam an. Er ist ein Reisender und Publizist. Wow, gute Sache, gell? Schreiben und Reisen und Schreiben. Aber er ist nicht nur Reisender und Schreibender, sondern ein bisschen mehr. Er setzt sich auch ein für indigene Völker. Hat er auch zum Beispiel über Atomversuche und ihre Auswirkungen auf indigene Völker hat er geschrieben. Aha, so jemand. Also ja, und er ist Tibet-Spezialist. Aha. Er war Vorsitzender der Deutschen Tibet-Initiative. Ah ja, und er kennt den Dalai Lama persönlich, pfah, und hat eine Biografie über ihn geschrieben. Ja, das ist aber schon einiges. Dann hatte ich ihn hier mit einem Buch über die einzige bekannte Frau im deutschen Bauernkrieg, die Schwarze Hofmännin. Da hat er einen Roman drüber geschrieben, der natürlich auf die Fakten zurückgeht, die über diese Frau bekannt sind. Also jemand, der sehr umfassend bekannt ist. Er organisiert auch Reisen nach Tibet und nach Afrika. Afrika hat er auch entdeckt.
Ja, organisiere ich allerdings nicht, sondern reise ich selber und publiziere darüber, aber da leite ich jetzt keine Gruppen.
Okay,
Gruppenreise mache ich im Himalaya, ja.
Und du hast Afrika entdeckt, habe ich entdeckt.
So, ja, ich war vor 3 Jahren, hatte ich eine Einladung, das war von der Kindernothilfe nach Afrika und vorher war das für mich ein relativ unbekannter Kontinent, ich war noch nie da, das ging nach Sambia, ich habe gedacht, ja, warum nicht, und es hat mich so fasziniert, dass ich seitdem jedes Jahr wieder dort war, vor allem im südlichen Afrika, und es fasziniert mich sehr, diese unglaublich lebendige Kultur, die auch viel, viel einfach lebendiger, vielschichtiger ist als so die meistens ja doch eher negativen Schlagzeilen, die wir von da haben, und toller Kontinent, tolle Leute, ja.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Spezialität von dir, was heißt ein bisschen eine Spezialität, etwas Besonderes, wie du mit den Orten, mit den Staaten umgehst, wo du hinreist, dass du eben auch Kontakt zu den Menschen hast, zur Kultur und einfach diese Gesamtheit auch rüberbringen kannst auf so einer menschlichen Ebene.
Ja, ich habe das Privileg, mich so ein bisschen außerhalb der klassischen touristischen Strukturen bewegen zu können. Ich habe neben der Kindernothilfe, die ich erwähnt habe, bin ich mit der Welthungerhilfe öfter unterwegs und da sehe ich natürlich das Land anders, als wenn ich jetzt nur in den touristischen Strukturen mich bewege, wobei natürlich auch Safaris unglaublich faszinierend sind. Und ich habe 2-mal Safaris, klassische Safari gemacht und das war auch beides sehr faszinierend, aber mich interessieren natürlich schon die Geschichten hinter den Kulissen und da komme ich meistens ganz gut ran, ja.
Ihr habt jetzt wahrscheinlich ganz heiße Ohren gekriegt, aber wir müssen euch vertrösten. Ich werde den Clemens, wenn er Lust hat, vielleicht wenn er zusagt, mal für die Reisegeschichten einladen. Aber heute geht es um ein anderes Thema. Es geht um Astrologie und da stelle ich mir vor, Tibet, oh, indigene Völker, ah, Engagement, ui, Astrologie, was? Hast du manchmal solche Reaktionen, Clemens?
Eher seltener, so ein bisschen in die Richtung. Also es ist schon so, dass die Leute, mit denen ich, sag ich mal, politisch zusammenarbeite, im Engagement, dass die Mehrzahl von denen mit Astrologie jetzt nicht unbedingt was anfangen kann. Das ist schon richtig. Aber da das ja schon meistens Leute sind, mit denen ich lange zusammenarbeite, können die das ganz gut akzeptieren. So vielleicht als meine besondere persönliche Note. Man könnte auch etwas despektierlicher sagen, persönliche Skurrilität. Das wird ganz gut angenommen. Und ich habe sogar auch schon von Leuten erlebt, die normalerweise eher nicht offen für sowas sind, dass sie einfach so, indem sie mich kennen und auch wissen, dass ich jetzt nicht irgend so völlig abgehoben mich nur in den Sternen bewege, sondern auch mitbekomme, was auf der Erde abgeht, dass sie dadurch einen Zugang eher auch dazu bekommen haben, zur Astrologie. Also das ist eben auch eine Erfahrung.
Aber es ist ja nicht nur einfach so ein skurriles Hobby von dir, sondern du bist vor einiger Zeit zum ersten Vorsitzenden des deutschen, jetzt sage ich es hoffentlich richtig, Astrologenverbandes.
Genau. Des Deutschen Astrologenverbandes,
ja. Gewählt worden.
Also ich finde natürlich Astrologie erstmal, um das mal klarzustellen, überhaupt gar nicht skurril. Das habe ich jetzt einfach nur so ein bisschen eine vielleicht verbreitete Meinung aufgegriffen, sondern es ist eine seriöse Disziplin mit einer langen, langen Geschichte von vielen tausend Jahren, die eben bis zur Neuzeit auch Hand in Hand ging mit der Astronomie, die leider von der Astrologie heute nicht mehr viel oder gar nichts mehr wissen will, bedauerlicherweise. Aber Sternenbeobachtung und Sternendeutung ging über Jahrtausende Hand in Hand. Also es ist also keine moderne, esoterische Bewegung, sondern es ist wirklich eine der ältesten, ich glaube, so Weisheitslehren der Menschheit, die sich ja auch mit allen anderen Disziplinen wie Philosophie oder Theologie oder sowas da durchaus eben messen kann und bei der es natürlich um sehr viel mehr geht als jetzt um diese sogenannten Tageshoroskope, die man in den Zeitungen liest, was reine Unterhaltung ist, da könnten wir auch noch näher drauf eingehen, wenn du willst, aber von daher, ja, fühle ich mich da also eingebettet in eine lange Tradition. Und der Deutsche Astrologenverband in der Tat sitzt, mit Sitz in Heidelberg, ist so der größte deutschsprachige Verband oder Vereinigung von Astrologen und seit Oktober bin ich da der erste Vorsitzende, ja.
Ja, das war jetzt die hoffentlich passende Musik. Der Astrolab. Ich weiß aber nicht, was das eigentlich auf Deutsch heißt. Astrolab? Astrolab? Maxi weiß es auch nicht.
Wahrscheinlich astronomisches Labor. Das ist aus Da Vinci's Demons, einer Fernsehserie.
Ah, okay. Also, jetzt frage ich ihn maximal nicht, was es ist, sondern jetzt frage ich lieber einen Clemens, wie er denn zur Astrologie gekommen ist. Also diese andere Geschichte, die kann man natürlich nachlesen, wie du da reingewachsen bist in diese ganzen Geschichten mit dritter Welt, in Anführungsstrichen. Aber über die Astrologie habe ich da jetzt nichts gefunden. Und das ist erst so ein persönlicher Zugang gewesen, oder wie war das?
Ja, also bei mir war schon so neben so meinem ganzen Engagement so für, ja, dritte Welt, wie man es nennt, indigene Völker, Tibet, was auch immer, hat mich schon auch immer auch interessiert, was so hinter den äußeren Ereignissen, hinter der Oberfläche ist. Also von daher hatte ich schon immer, ich sag mal, so ein gewisses spirituelles Interesse und was aber jetzt nicht so speziell zugeordnet war. Ich habe auch mal eine Zeit lang Theologie studiert, für Lehramt muss ich gleich sagen, habe da aber jetzt nicht wirklich gefunden, was ich wo gesucht habe und wollte dann auch bald kein Lehrer mehr werden und so und das war auch eine gute Entscheidung. Ja, und zur Astrologie konkret bin ich gekommen, ja, kann ich schon sagen, in einer persönlichen Krise. Also da, es war so Anfang 30, also jetzt schon eine Zeit her, schon über 25 Jahre her, da war ich einfach in einer Situation, wo es mir nicht so gut ging, wo ich neue Orientierung gesucht habe, habe auch die Stadt gewechselt und bin dann auf astrologische Angebote getroffen, einfach in Buchläden, wie auch immer, dachte ich, gehe ich doch mal hin und es hat mich unglaublich angesprochen. Also ich hatte da meine ersten Seminare bei einem auch relativ bekannten, heute etwas profanisierten Astrologen, Erich Bauer, der heute sehr viel so Massenastrologie macht, die mir auch nicht mehr gefällt, der aber ein genialer Astrologe ist, bei dem ich dann eine Ausbildung gemacht habe und wirklich ganz viel wirklich gelernt und nicht nur gelernt, sondern wirklich verstanden habe, wie diese Tierkreiszeichen funktionieren, was für die Energie dahinter ist, was es wirklich bedeutet. Widder, Stier und so weiter, Krebs, und zwar jetzt nicht nur diese Zuckerstückchen-Zuordnung, sage ich mal, oder was man auch in Lehrbüchern liest, sondern es wirklich zu spüren, zu erleben. Das war also das Geniale in der Ausbildung. Und diese Ausbildung, das war jetzt so 25 Jahre her, die hat mich dann nie wieder losgelassen. Ich habe jetzt nie mein anderes Engagement, meine Publizistik, meine Reisen ganz bleiben lassen. Dafür mache ich sie auch viel zu gerne, würde ich auch nicht. Aber ich habe immer mal mehr oder weniger stark die Astrologie gehabt und praktiziert, Beratungen angeboten, Vorträge, Seminare und so weiter. Und kann auch sagen, dass ich damit auch eine gute Resonanz gehabt habe. Und in den letzten Jahren, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch das zunehmende Alter, dass man da wieder mehr auch so auf die tieferen Entwicklungen schaut und nicht so sehr aufs Äußere, habe ich dann doch der Astrologie wieder einen sehr viel größeren Raum in meinem Leben gegeben, aber eben zusammengefasst, das war eben eine persönliche Krise, die mich dahin gebracht hat. Und man sagt ja oft Krise als Chance und so weiter und so fort, und das kann ich also in diesem Falle nur vorbehaltlos bestätigen, dass ich sehr froh bin, eben da den Zugang zur Astrologie gefunden zu haben und auch nicht nur als kurzzeitige oder zwischenzeitliches Strohfeuer, sondern dass es wirklich ein Teil meines Lebens und auch meiner Welterklärung, kann ich sagen, eben auch geworden ist. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Ja, das sind gleich ein paar Sachen, wo ich einhaken möchte. Mhm. Mir ist aufgefallen, also das mit der Theologie ist mir aufgefallen, wo ich gedacht habe, weshalb studiert jemand Theologie? War das eine Suchbewegung oder, weil du gerade gesagt hast, es ist ein Teil auch von deiner Welterklärung geworden, die Astrologie. Mhm. Hast du denn nach ich nehme mal nochmal das Wort Welterklärung, gesucht oder nach Fixpunkten für dich? Was war es?
Ja, würde ich mal zurückfahren, suchen bin ich alle danach. Also ich meine, es gibt dann religiöse Dogmen, die uns dann, wo man einmal die übernehmen muss und dann hat man die Welterklärung für den Rest seines Lebens. Das hat mich nie so überzeugt. Und ansonsten, selbst wenn Leute lange Zeit, glaube ich, eher so nach materiellen Werten und Gütern trachten, irgendwann stellen sie doch mal auch mal die Frage, was kommt danach? Ich meine, wir machen sozusagen mit der Bewusstwerdung, ich will jetzt nicht sagen mit dem Eintritt, aber mit dem Eintritt ins Leben sind wir in der Endlichkeit, und mit der Bewusstwerdung wissen wir, das einzig wirklich Vorhersagbare und Sichere im Leben ist der Tod, und von daher ist ja auch, denke ich, irgendwann früher oder später immer die Frage, was mag denn da sein? Wir werden es nie definitiv beantworten können, aber es ist da trotzdem irgendwas, was uns, glaube ich, also habe ich zumindest den Eindruck, vielleicht bin ich aber auch nur so in der Umgebung, in der ich mich aufhalte, wo dann schon diese Frage auch immer wieder, also jetzt nicht permanent den Alltag dominiert, aber die doch ständig eben da ist, so zumindest erahnen zu wollen, dieses Spüren, es gibt etwas über dieses konkrete materielle Leben in diesem Körper, den wir haben, hinaus, und davon eine Ahnung, ein Spüren zu kriegen. Das war bei mir schon immer stark ausgeprägt. Also das muss ich sagen, das Theologie hat sich ergeben. Ich komme aus einem sehr katholischen Elternhaus, Umgebung aus dem Sauerland, das ist jetzt natürlich nicht mehr sozusagen die spirituelle Heimat meiner Kindheit, wo ich jetzt heute mich geborgen fühle, aber es war auch eine Basis, die ich auch nicht unterschätzen will, die der Ausgangspunkt war für eine lange Suche, bei der dann eben die Astrologie eben eine wichtige Rolle gespielt hat.
War denn, ich merke, ich stelle immer sehr persönliche Fragen, weil, so wie du hast zum Beispiel gesagt, suchen wir das nicht alle. Und ich hatte so einen Eindruck, dass es eigentlich wichtig ist, etwas im Leben zu haben, das einem wichtig ist. So, das habe ich zweimal wichtig. Und dass ich kenne auch Leute, die, wo ich den Eindruck habe, die stellen diese Frage nicht, weil sie die Frage stellen, worauf richte ich mein Leben aus? Oder beziehungsweise eine Antwort haben, worauf sie ihr Leben ausrichten wollen. Und da habe ich den Eindruck, dass die dann eben nicht nach einer, also keine spirituelle Frage stellen, sondern so eine ganz eher diesseitige Frage. Was ist mir wichtig im Leben? Was möchte ich machen? Und ich weiß nicht, ob jeder eine Frage nach dem dahinter stellt. Und das andere ist, dass, also ich persönlich war dem christlichen Glauben gegenüber sehr skeptisch, und zwar als Teenager, weil ich mir überlegt habe, ich kann das alles gar nicht glauben, das kommt mir komisch vor. Und ich wäre zum Beispiel nie auf die Idee gekommen, Theologie zu studieren, weil ich da schon irgendwie auf den Punkt gekommen war, das sind irgendwelche Sachen, die sich ausgedacht haben. Wie war das für dich? Hattest du da das Gefühl, dass da eine Relevanz ist in dem, also eine spirituelle Relevanz, nach der du suchst, oder?
Ja, das ist jetzt eine tiefe Frage. Ich denke schon, dass das Christentum im Kern, vor allem das mystische Christentum, Gnosis oder so eine spirituelle Relevanz hat, die durch die Dogmatisierung der Kirche ziemlich in den Hintergrund getreten ist, wo es dann nur oder in erster Linie darum geht, Normen zu erfüllen, Dogmen zu erfüllen, Glaubenssätze zu glauben, ohne jetzt selber was zu erleben. Die Mystiker haben ja immer dem was entgegengesetzt. Ich bewundere sehr Therese von Avila oder viele andere, die es da gibt, Meister Eckhart und so weiter, die da einfach das Persönliche erleben und auch gar nicht gesagt haben, auf die äußeren Formen, also damals schon, Meister Eckhart vor fast 1000 Jahren schon gesagt hat, es kommt gar nicht darauf an, ob Jesus jetzt am Kreuze gestorben ist, sondern er muss in dir sterben und wiedergeboren, auferstehen werden. Das ist das Entscheidende und nicht das historische Ereignis, ob das jetzt so war oder nicht. Das ist gar nicht wichtig. Und das ist so eine Art, die, glaube ich, trotz aller Dogmatik und allen sonstigen Gruseligkeiten, die jetzt die Institutionen, Kirche und auch nicht nur die katholische, auch die Protestanten waren ja bei Hexenverfolgung und Verbrennung und so weiter da munter mit dabei, also die trotz dieser ganzen Schrecklichkeiten, glaube ich, in der Substanz noch auch da ist und spürbar ist, wenn man will. Und auf der Ebene hat es für mich eine Relevanz. Das ist jetzt aber nicht zugeordnet, spezifisch christlich oder so, sondern das ist vielleicht so eine allgemeine spirituelle Ebene, wo sich eventuell die Religionen jenseits aller Dogmen begegnen könnten. Mhm. Also das, daran glaube ich irgendwie schon noch. Und die andere Frage, du hast sicher recht, also ich meine, ich glaube, das ist ja auch das Tolle an der Menschheit, die ist so bunt und so vielfältig und das wollen wir uns ja auch noch hoffentlich lange erhalten, dass es immer auch Leute gibt, die anders sind und die vielleicht diese zum Beispiel auch sich für spirituelle Fragen nicht interessieren, vielleicht einer säkularen Ethik angehören, vielleicht auch gar keiner Ethik, gibt es auch und also das sehe ich schon so, aber ich denke, es gibt auch eine ganze Menge Menschen, selbst wenn man es denen im Äußeren nicht ansieht, die aber doch immer wieder auch diese Fragen spüren. Und ich habe es eben schon mal gesagt, vielleicht ist es auch eine Altersfrage, dass man einfach natürlich mit 20 da noch nicht so nah dran ist wie mit 40 oder mit 60 oder so. Das ist sicherlich auch der Fall.
Ich glaube, dass gerade junge Menschen auch viele Fragen stellen.
Ja.
Und ich fand jetzt interessant, weil ich habe ja erstmal so gegen die Kirche und den Glauben geschossen. Und ich denke, das, was mich da abgestoßen hat, ist im Endeffekt was, Kirchen sind ja ein Machtfaktor, da geht es ja eigentlich um Macht. Und wenn du von den Mystikern sprichst und von einem individuellen Erleben, witzigerweise mit dem Sterben, das ist ja auch ein bisschen mit diesem Ego-Tod oder mit dem Sterben und Wiedergeboren werden in anderen mystischen Lehren, wird das ja auch erzählt. Da ist es ja eigentlich so, da ist ein Individuum, das was erfährt und das im Leben steht oder in diesem Dasein steht. Und das widerspricht ja eigentlich so einer Macht, die auch die Köpfe und die Menschen manipulieren möchte. Das heißt, das hat eigentlich so ein bisschen wie so eine Sprengkraft oder so eine auflösende Kraft, was gegen Strukturen, die eben diese Individualität und diese Würde des Individuums angreifen würden. Das ist jetzt mein Statement. Und du hast gesagt, dass in der persönlichen Krise dir die Astrologie auch so eine individuelle Hilfe gegeben hat, wo du dich gerade in deiner Persönlichkeit dann finden konntest, so interpretiere ich das.
Ja, kann ich so sagen. Also ich habe mich einfach viel besser verstanden dadurch. Ich habe einfach erkannt, was für Mechanismen bei mir eben auch wie sind. Das ist jetzt also kein Fatalismus, so bin ich mal und ich geht gar nicht anders, aber es ist zumindest mal so eine Akzeptanz erstmal von dem, was ist. Und wenn das schwierig ist, dann muss man sich natürlich auch überlegen, was gibt es da an Auswegen. Und ich habe inzwischen, wie gesagt, nach fast 30 Jahren astrologischer Praxis mich zu der Überzeugung gekommen, also für jede, sagen wir, kosmische Herausforderung gibt es auch eine Lösung. Und also das war erstmal so, und das ist ja auch, jedem nur empfehlen, der in die Astrologie einsteigt, das erstmal mit seinem eigenen Horoskop zu machen. Und dann habe ich relativ bald danach so etwas, das nennt sich so astrologische Biografiearbeit. Ich bin da mal hingegangen und habe mir also von meinem damaligen Leben, da war ich dann vielleicht so Mitte 30 oder so, mal rückblickend guckt, was waren so wirklich ganz zentrale Ereignisse in meinem Leben, in meiner Vergangenheit und wie waren da die astrologischen Konstellationen, die ich zu der Zeit als Kind natürlich überhaupt nicht wahrgenommen habe. Meine Eltern hatten damit irgendwie gar nichts am Hut und so. Das war unglaublich frappierend zu sehen, wie das korrespondiert hat und das hat mir ganz viel erklärt und das hat mir eben auch die Sinnhaftigkeit deutlich gemacht, weil da, das kann man natürlich als Skeptiker sagen, naja, das Self-Fulfilling Prophecy, ich wollte da irgendwas sehen. Ich würde aber für mich schon in Anspruch nehmen, dass ich da also kritisch genug war, auch mir das selber wirklich auch mit einer gewissen Distanz und Selbstreflexion anzuschauen. Und das hat mir eben unglaublich, also nicht nur tief beeindruckt, diese Verbindung, Korrelation von astrologischen Zyklen und meinem persönlichen Erleben in Zeiten, als ich das eben noch gar nicht so wahrgenommen habe, sondern das hat mir also beeindruckt und gleichzeitig wirklich auch geholfen, eben mich zu verstehen, zu wissen, aha, ja, genau in dieser, sag ich mal, Beziehungskrise hatte ich gerade den und den Übergang, da ist das und das passiert. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht also die einzig mögliche Art, aber es ist eben genau die Art, wie man einen solchen Übergang, eine solche Krise erleben kann und das hat mir natürlich auch ein Handwerkszeug mitgegeben, zukünftig, also ab da sozusagen, besser gerüstet zu sein. Und mich, ich meine, das heißt nicht, dass ich seitdem keine Schicksalsschläge mehr hatte oder nicht mehr irgendwas passiert ist, was mir nicht gefallen hat. Ich meine, das ist jetzt nicht das Leben, dass ich nur noch irgendwo in Watte gepackt wäre seitdem, aber ich kann mich darauf vorbereiten, ich weiß, welche Themen auf mich zukommen und bin damit einfach besser gerüstet vor ihnen.
Ja, wir sind hier schon fleißig am Diskutieren. Ich fand es nämlich so faszinierend, dass der Clemens vorhin auch was gesagt hat, man kann das erfahren und auch dieses, wie er das beschrieben hat, ich hatte so das Gefühl, man kriegt einen anderen Zugang zu sich selber. Also man hat wie so ein Instrument, mit dem man sich anschauen kann. Und das, du hast gesagt, das war auch vieles schon gleich am Anfang von deiner Ausbildung. Mhm. Du hast da auch Dinge gemacht, wo du das richtig erleben konntest. So.
Ja, es gibt zum Beispiel so diese Form des Astrodramas, die so entwickelt worden ist. In bestimmten Szene Friedel Roggenburg ist da ein bekannter Name oder Erich Bauer hat das auch übernommen. Also mit Hilfe des Tierkreises so Aufstellungen zu machen, das kann auch Richtung Familienaufstellung gehen, wobei das gar nichts mit Hellinger zu tun hat, muss ich also da gleich sagen. Und dann das ist halt eine Verbindung mit diesen Planetenenergien, die eben, wie gesagt, nicht nur geistig abgeht, sondern die wirklich ganz stark in den Gefühlsbereich, in den Emotionsbereich abgeht. Ich habe da, wir hatten in dieser Ausbildung von anderthalb Jahren, die ging eben so über Wochenende, ist nicht jedes Wochenende, also ich glaube einmal im Monat, alle sechs Wochen mit zwei oder drei intensiveren Phasen, einmal fünf Tage, zweimal verlängertes Wochenende. Da hat jeder in der Gruppe, wir waren so 15 ungefähr, wie ich mich erinnere, immerhin eine erstaunliche Zahl vom Drittel Männer, das ist schon viel in solchen Kreisen. Da hatten wir jeder auch eine Ausstellung, also einer war da sozusagen mit seiner ganzen Geschichte, seiner Familie und sozusagen im Kreis ausgelegt, hat dann Personen zugeordnet, den verschiedenen, wo der Mars steht, als Bruder, Vater, Sonne, Mutter, Mond etc. Und hat sich da selber eben erlebt, eben nicht nur im abstrakten Bild, sondern im Konkreten, wo Menschen eben Teile seiner Identität, seiner Persönlichkeit oder ihrer Persönlichkeit eben übernommen haben. Und das war also auch für mich selber, das habe ich heute noch ganz, also obwohl das ja, weiß ich nicht, über 25 Jahre her ist oder ungefähr 25 Jahre her ist, ist es für mich noch unglaublich lebendig, dieses Erleben damals. Und das ist eben auch das Tolle an dieser Ausbildung bei Erich Bauer, dass es eben wirklich auch dieses persönliche Erleben über diese Astro-Aufstellung, über dieses Astro-Drama war, wo dann eben Energien auch ganz konkret geworden sind und sie, ich sag mal wirklich so, wie das Gefühl, sie haben ganz Besitz von einem genommen und war nicht nur eben eine geistige Erkenntnis, wie wenn ich ein Buch lese, sondern sie haben wirklich Besitz von mir genommen, waren Teil seitdem eigentlich meiner Identität und ich glaube, das hilft mir bis heute in meinen Beratungen, auch den Leuten nahe zu bringen, so, das ist jetzt wirklich, so fühlt sich Krebs an, so fühlt sich Skorpion an, ja.
Machst du das auch in deinen Beratungen, dass du sowieso kleine Aufstellungen mit den Leuten machst? Oder?
Ja, alleine ist das ein bisschen schwierig. Da könnte man eventuell Figuren nehmen. Nein, das mache ich eher nicht. Also ich mache schon manchmal, wenn es sich ergibt, so kleine Reisen oder sowas. Aber jetzt so Aufstellungen, da bräuchte man eigentlich schon ein paar zumindest Teilnehmer dabei, die eben auch bestimmte Rollen übernehmen. Aber das in so größerem Rahmen habe ich das bisher noch nicht gemacht.
Jetzt werden wahrscheinlich die Skeptiker gleich sagen, da Energien, die einem übernehmen, hat da jetzt einen Besessenheitskult oder so. Aber das Interessante, also ich habe solche Aufstellungen auch schon mitgemacht, ist kein Astrodrama, das hätte mich schon auch mal interessiert. Hellinger war ich immer etwas skeptisch, aber
bin ich auch, ja.
Das Interessante an diesen Sachen ist, dass man wirklich eine Veränderung spürt, wenn man dahingestellt wird. Und zwar eine Veränderung, die man nicht erwartet. Mhm. Also es ist nicht so, dass man denkt, ah ja, Pluto, das wird jetzt das und das sein. Oder wenn ich jetzt als der Opa hingestellt werde, das ist jetzt halt wahrscheinlich so und so. Sondern wenn man da eine Weile steht, dann kommt etwas, das einem erstmal völlig unvertraut ist. Also so ging es mir, wo man denkt, boah, was ist denn das? Mhm. Und wenn man dann wieder raus ist, dann merkt man, das war etwas, das man vorher nicht so gekannt hat. Mhm. Und das ist das Faszinierende dran. Und deswegen, also ich bin ein sehr skeptischer Mensch. Ich drehe immer alles dreimal um, was man mir erzählt. Und deswegen neige ich in der Zwischenzeit dazu zu sagen, ich bin immer vorsichtig mit Erklärungen, weshalb sowas ist, weil man kann nie wirklich wissen. Aber die Empirie von etwas, wenn man eine empirische Erfahrung macht und feststellt, dass sich da etwas bewegt, dann sage ich, ja, da ist was dran.
Ja, und das ist genau meine Basis der Astrologie. Es ist gut, dass du das so formulierst. Also ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die es darunter Astrologen gibt, die versuchen irgendwie die Astrologie wissenschaftlich zu erklären mit mordsmäßigen statistischen Untersuchungen noch und nöcher. Der berühmte Meister da, Gunther Sachs, der ja wohl auch ein bisschen mehr Tiefgang hatte als nur so ein Playboy zu sein, und der Mann von Brigitte Bardot, der hat ja auch da letzte eine große Statistik auch mal vorgelegt. Der war ja auch gelernter Mathematiker und auch eigenem Bekunden auch vom Sternenhimmel ergriffen. Aber das sind Sachen, er hat das sicherlich gut was geleistet, aber die mich jetzt insofern nicht besonders beeinflussen oder beeindrucken, weil darum geht es nicht. Es geht bei der Astrologie nicht um Mordsstatistiken, dass jetzt Sportler irgendwie dieses oder jenes besonders betont haben, sondern es geht um die persönliche Erfahrung. Und wenn da Astroskeptiker sind oder bisher vielleicht auch Neutrale, denen sage ich vor allem, Leute, lasst euch einfach mal drauf ein, probiert es. Es ist letztlich mal nicht wirklich erklärbar. Es ist schon so, dass es natürlich Erklärungsmodelle gibt, ich habe die auch, aber letztlich erschließen die sich einer wirklich rational oder was man eben heute so Wissenschaft nennt, was ja sehr hochgehalten wird, Erklärung, sondern es ist eine Frage des persönlichen Erlebens. Wenn man so will, kann man noch sagen, Erfahrungswissenschaft, wenn man das unbedingt das Wort beibehalten will, da legen viele Wert darauf, dann ist es eben eine Erfahrungswissenschaft, aber ich kann die Wissenschaft da auch streichen, sondern es ist eben eine persönliche Erfahrung, und ich bin absolut überzeugt davon, dass ich jeden Skeptiker, der sich ernsthaft und unvoreingenommen darauf einlassen würde, was leider bei vielen Skeptikern nicht der Fall ist, dass die sich wundern würden, wenn sie mir zum Beispiel ihre astrologischen Daten geben würden, auch wenn ich sie noch nie gesehen habe, noch nie gekannt habe, was ich da rausholen würde über ihre Persönlichkeit, über ihre Themen, die gerade anstehen und so weiter. Und das ist, denke ich, das, was die Astrologie ausmacht, das persönliche Erfahren, das persönliche Erleben.
Ja, das ist ein total spannendes Thema. Also für mich persönlich, ich habe so das Gefühl, was du so erzählst, wie wenn ich da auch einen Abstand bekommen kann zu meinen eigenen Geschichten, in der ich normalerweise oft so, mit denen ich so verhaftet bin, dass ich oft gar nicht sehe, wie stark meine Reaktionen, meine Weltsicht, meine Gefühle bestimmt werden von den Geschichten, die ich mit mir trage. Und in dem Moment, wo ich ein Instrument bekomme, um das anzuschauen, bin ich nicht mehr identifiziert damit, sondern ich bin eher dieser neutrale Beobachter, von dem eigentlich auch in den mystischen Schulen oder in den geistigen Disziplinen alten Disziplinen immer wieder gesprochen wird.
Ja, bin ich ganz bei dir. Also da, das ist ja sicherlich nicht nur spezifisch astrologisch. Also diese Möglichkeit der Distanz zu sich selber und daraus eben auch so der Reflexion und vor allem der größeren Gelassenheit. Das ist ja gerade im ganzen religiösen Fanatismus, den man vor allem im Islam heute erlebt eben, da ist ja gar keine Distanz eben mehr da, sondern die völlige Identifizierung mit dem, was ich als Gottes Wort annehme. Und die Astrologie ist da sicherlich nicht die einzige, aber ein wunderbarer Weg zu dieser Distanz zu kommen, damit auch zu einer größeren Gelassenheit, zu einer größeren Vielfalt, Gelassenheit, Ruhe, Entspannung, zu auch sowas, Dalai Lama spricht dann immer von inneren Frieden, dahin zu kommen. Ich glaube, dass das eben ein Weg ist, und wer da die Astrologie benutzen mag, glaube ich, hat da ein sehr gutes Mittel auf diesem Wege, zu diesem Geisteszustand zu kommen, eben der nicht mehr verkrampft ist sozusagen, hier im Alltag und unbedingt was durchsetzen und was erreichen will oder seinen Gott verteidigen will oder was auch immer, sondern der eben zu sich selber und zu seiner Umgebung die nötige Distanz mitbringt, um eben in Selbstreflexion, in Gelassenheit eben sich und seine Umgebung wahrzunehmen. Ja, da ist die Astrologie bestimmt ein gutes Medium, weil wir sehen ja, es ist ja ein größeres, es ist ein größeres Kosmisches, was sich ja vor uns eben auftut. Und ich kann da vielleicht gleich anschließen. Ich hatte ja am Anfang mal gesagt, für mich ist die Astrologie schon mehr als nur Persönlichkeitserkenntnis, sondern sie hat mir irgendwo auch geholfen, sozusagen vielleicht meinen Platz im Kosmos, wenn ich das jetzt so ganz pathetisch sage, etwas mehr zu verstehen. Und zwar, ich will mich jetzt wirklich zurückhalten mit so Spekulationen, frühere Leben, diese ganzen Geschichten. Das ist ja heute auch hier sehr populär. In den Gegenden, wo ich viel und gerne reise, eben im asiatischen Bereich, gehört das zum völligen Alltagsselbstverständnis, dass ich nicht dieses einmalige, singuläre Leben habe, sondern dass es eine Kette von Existenzen eben ist. Hierzulande hat dieser Gedanke, denke ich, auch immer mehr so Unterstützung oder zumindest Wahrscheinlichkeit. Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, dass das alles eben in einem sehr spekulativen Bereich ist, in dem wir selber, unser Geist meistens zu klein ist, außer vielleicht von denen, die wirklich erwacht oder erleuchtet sind. Aber von einem bin ich überzeugt, dass wir eben nicht nur dieses einmalige Leben haben. Das sieht man schon an Kindern. Ich habe ja auch eine Tochter großgezogen. Also was die Kinder mitbringen, die kommen eben nicht als leeres Blatt auf die Welt, sondern die bringen eine ganze Menge schon mit, und irgendwoher muss das ja kommen, und das geht sicherlich weit über die Erfahrung im Mutterleib, also nach der Zeugung eben hinaus. Und die Astrologie und ganz speziell mein individuelles Horoskop ist für mich sozusagen die Essenz aus allem, was ich bisher mitbringe, Leben oder wie auch immer, Existenzen, oder vielleicht sind sie auch Parallelexistenzen und wir sind mit unserem Bewusstsein nur in einem drin, wie auch immer das sein mag, aber das Horoskop, das individuelle Horoskop zeigt mir, was ich eben bis hierher mitbringe, wo ich zu Beginn meines Lebens stehe. Es ist ja eine Momentaufnahme, Sekundenaufnahme oder Minutenaufnahme vom Augenblick meiner Geburt und wie ich mich weiterentwickeln kann. Auch mein Fahrzeug, wo ich meine Herausforderungen habe, wo vielleicht auch mal Fallen warten, wo ich aber auch meine Stärken habe, wo ich besonders gut mit umgehen kann und wo ich mich entwickeln muss. Und das ist eine Herausforderung auch bei mir selber. Also so, das sehe ich schon immer wieder. Das ist jetzt nicht alles nur so easy going. Wenn ich weiß, wo es lang geht, dann mache ich das, sondern ich muss auch, ich brauche auch Disziplin. Ich muss mich auch dahinter klemmen, aber da hilft mir die Astrologie eben sehr, sozusagen, also über meine Persönlichkeitserkenntnis hinaus, eben diesen gröberen Zusammenhang zu haben. Aha, okay, das ist das, was ich mitbringe. Das ist sozusagen mein kosmischer Plan, wenn man so will, der sich aus allem, was ich vorher war, wie auch immer, wo auch immer, sozusagen ergeben hat, die Essenz daraus, und mit dem gehe ich jetzt weiter. Das ist für mich sozusagen die Basis der individuellen Astrologie, die mir sehr viel hilft und die, glaube ich, auch für andere vielleicht auch eine Orientierung sein könnte.
Wir haben gerade gehört, dass Astrologie eben nicht vernebelnd, sondern erhellend sein kann, wenn man das wirklich ehrlich betreibt, ein Instrument, sich selbst zu betrachten, sich über sich selber klar zu werden. Also keine Doktrin, die man nachplappern muss. Du hast gerade jetzt von einem individuellen, also wir haben jetzt nur von der individuellen Bedeutung gesprochen. Aber es wird ja auch immer, der Jahreswechsel ist noch nicht so lange zurück, es werden ja auch mundane Ereignisse, also weltliche Ereignisse oder auch, ich weiß, es gibt ganze Länder, die Horoskope haben und Ereignisse, die man dann abgleicht, solche Dinge gibt es ja auch. Befasst du dich auch damit oder was meinst du dazu?
Da muss ich ehrlich sagen, eher weniger, obwohl ich mich ja immer als politischen Menschen verstanden habe und auch verstehe, was ich für ziemlich spekulativ, um nicht zu sagen gefährlich halte, sind so direkte, konkrete Ereignisse vorherzusagen, also Ereignisprognosen, wo ja immer wieder auch Leute drauf verfallen. Also jetzt auf der kollektiven Ebene. Im Individuellen ist es dann vielleicht schon, könnte es was anderes sein, aber auf der kollektiven Ebene. Und zwar eben deshalb, weil ich meine, die Astrologie ist dafür nicht da. Es mag Leute geben, die mediale Fähigkeiten haben und wirklich, sag mal so, das, was wir Zukunft eben nennen, so die Barriere dahin durchbrechen können und dahin schauen können. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin das sicher nicht. Und die Leute, die ich schon mal getroffen habe und den Anspruch hatten, die haben mich auch nicht sehr überzeugt. Von daher bin ich also mit Ereignisprognosen sehr vorsichtig. Was ich vorhersagen kann, sind, sag ich mal, Themen, die anstehen. Also ich werde dann natürlich auch häufiger gefragt und ich kann da jetzt schon, ich meine, ja, man, wenn man da gefragt wird, dann sagt man natürlich auch eher seine Erfolge als seine Misserfolge, ist glaube ich logisch. Aber ich kann schon eine Sache sagen, wo ich vom Thema her sehr gut lag. Und zwar war das eben Beginn des letzten Jahres, also Beginn 2015, ist sogar in mehreren Zeitungen sogar nachlesbar, wurde ich eben auch gefragt. Da habe ich gesagt, naja, zum Jahresende 2015, also gegen Ende des Jahres, haben wir also jetzt nicht nur die letzten Wochen, da wird es eben eine Aufdeckung von Skandalen geben, eine Erschütterung von Autoritäten, die über das normale Maß hinausgeht. Ich meine, Aufdeckung von Skandalen zu prognostizieren ist jetzt nicht so schwer. Ich meine, es gibt so viele, also irgendwas decken wir schon immer auf. Aber das war eine bestimmte Konstellation von Saturn und Neptun, die im Moment ein bisschen abgeschwächt ist, aber im Sommer nochmal kommt, die eben wirklich dafür sorgt, dass Autoritäten erschüttert werden und Sachen, die tief unterm Teppich gekehrt wurden, an die Öffentlichkeit kommen. Zum Beispiel, als der ganze Watergate-Skandal war, hatten Neptun und, also als der Watergate-Skandal anfing, der ja nun also zu dem einzigen bisher Rücktritt eines US-Präsidenten geführt hatte, da im frühen 70er Jahre, da gab es eben auch diese Saturn Neptun-Kombination. Beim Fall der Berliner Mauer war das eben so, von wegen Erschütterung alter Autoritäten und eben jetzt auch wieder. Und wenn man sich dann anschaut, was im letzten Herbst, Spätsommer, Spätherbst passiert ist, so dieses ganze deutsche Sommermärchen da von 2006 mit dem Fußball irgendwie doch mehr als in Frage gestellt. Und ich sage immer auch gerne, Deutschlands souveränster Kaiser seit Karl dem Großen vom Sockel gestoßen, er hat ja seinen Nimbus also weit eben verloren, auch seitdem die ganzen anderen im Sportskandal aufgedeckt wurden, vom ganzen VW-Skandal schon zu schweigen. Ich würde dann schon mal behaupten, das war also eine Aufdeckung von Skandalen, eine Erschütterung von Autoritäten, die weit über das normale Maß, was wir so im Alltag erleben, eben hinausging. Und das konnte ich Anfang des Jahres 2015 für das Jahresende eben vorhersagen. Und ich sage auch nochmal, jetzt hier auch in aller Öffentlichkeit, also im Sommer wird uns das jetzt von diesem Jahr nochmal, da kommt diese Konstellation nochmal sehr genau eben, so Frühsommer, Mai, Juni, da wird das eben nochmal eben auch wahrscheinlich eine Erschütterung eben geben, bevor das dann auch wieder abflacht. Also solche Sachen kann ich vorhersagen. Ich habe natürlich jetzt nicht die konkreten Ereignisse vorhergesagt. Ich habe das nicht mit dem Sommermärchen vorhergesagt und ich habe das auch nicht mit VW vorhergesagt, sondern nur das Thema, was anstand und wie sich das dann geäußert hat, das hat die Realität ja gezeigt. Also wenn die Astrologen sich darauf beschränken, dann können sie ganz gut Vorhersagen machen. Wenn sie aber ganz konkret vorhersagen wollen oder auch vielleicht auch gefragt werden, ja, wie ist es denn mit Prinz Charles, wird er endlich Camilla heiraten? heiraten oder nicht oder wen oder was auch immer und Boris Becker und neue Freundin, was weiß ich. Das ist eigentlich reine Unterhaltung. Das ist, man kann das machen. Ich halte es für relativ blödsinnig, aber das haben andere dann, finden das dann auch wieder spannend und die Boulevardpresse ist voll davon und das soll die Astrologie auch bedienen und es gibt auch immer Astrologen, die es bedienen und es ist eigentlich ein bisschen schade, dass die Skeptiker dann eben solche nicht besonders seriösen und auch von den Astrologen selber oft nicht mal besonders ernst gemeinten Geschichten dann aufgreifen, um zu sagen, na, da sieht man ja, wie dumm die Astrologen sind. Boris Becker ist irgendwie immer noch nicht, jetzt weiß ich nicht, neu liiert oder was auch immer oder hat kein neues Baby und so. Aber das darum geht es überhaupt nicht in der Astrologie. Ne?
Das heißt, es ist ähnlich wie in der persönlichen Astrologie. Man kann Themen sagen, was für Themen stehen an. Ja. Also was für Themen werden, sehe ich da repräsentiert in diesen Konstellationen.
Genau, das kann man eben sehen. Aber man sollte es eben wirklich auf so einer Ebene belassen, weil ich meine, es gibt ja schon auch noch die Gestaltungsmöglichkeiten und vor allem, wenn da viele dran beteiligt sind, auch an einem bestimmten Thema, die alle unterschiedlich auch individuelle Horoskope haben und auch individuell dann damit umgehen, da würde ich also nicht zu konkret in die Ereignisse reingehen.
Gibt es etwas, das du für dieses Jahr sagen kannst, was für Themen anstehen?
Ja, ich hatte ja schon gesagt, im Sommer ist diese Konstellation nochmal, also Frühsommer mit Neptun, Saturn eben, so dass wir also auch da so im Frühsommer nochmal mit einigen größeren Skandalen und größeren Aufdeckungen oder Erschütterungen auch von Autoritäten rechnen dürfen.
Aber eigentlich, also mich hat das überhaupt nicht, hat es überhaupt nicht belangt damit VW und was uns alle irgendwie viel mehr betroffen gemacht hat, ist diese Daesh, der IS, ja. Daesh und die Attentate, die Flüchtlingskrise.
Snowden vielleicht?
Bitte was?
Snowden und die NSA?
Ja.
Die Flüchtlingskrise und die verschiedenen Reaktionen, die es auch darauf gibt. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein Aufdecken von dem, was eigentlich inzwischen da ist in Europa. Wer wie reagiert. Kannst du da irgendwas?
Diese ganze, was wir jetzt so Flüchtlingskrise nennen, ist ja ein Ergebnis eben in der totalen Eskalation im Nahen Osten durch das Aufkommen der IS gegen, verglichen damit Al-Qaida ja noch fast harmlos war. Und das alles entstand jetzt vor ein paar Jahren. Da hatten wir eine über einen längeren Zeitraum, noch länger als diese Neptun-Saturn-Sache, ein sehr schwieriges, Dreieck, T-Quadrat, also eine Verbindung von drei Planeten, Saturn, Uranus, Pluto, die zusammenliefen auf Pluto. Saturn und Uranus waren im Quadrat, in Opposition, die liefen beide im Quadrat auf dem Pluto. Also eine sehr, das sind so 90 Grad Winkel, das ist ja auch das, was die Anthroposophen zum Beispiel ablehnen. Und das war schon eine unheimlich starke kosmische Spannung. Pluto ist ja auch, der bringt den Wandel, die Intensität, aber meistens durch eine ganz große Krise. Saturn will festhalten, will wirklich so die Struktur und Ordnung um jeden Preis aufrechterhalten und Uranus will genau das Gegenteil, will sie erschüttern, will sie sprengen. Und diese drei zusammen, dazu noch in einer sogenannten eben eher schwierigeren Quadrat-Opposition-Konstellation, das war eben vor zwei, drei Jahren, war das eben das, was die Welt eben kollektiv gemacht hat. Und ich denke, aus der Phase stammt diese auf der einen Seite festen an alten Strukturen, auf der anderen Seite alles eben zu sprengen und das gemeinsam mit dem Pluto, mit der unglaublichen Sprengkraft, also das war sozusagen die Geburt von IS und die Geburt von diesem ganzen Dramen, aus denen wir heute noch haben und ich glaube, das war eine so schwere, so dramatische Geburt, die können wir nicht so leicht ablegen klar, also so kann ich das schon auch kosmisch erklären. Ich frage es mir selber, gut, was habe ich davon? Gut, ich kann sehen, die Zyklen enden irgendwann und sie laufen irgendwann eben aus und dann dürfte es eine Entspannung geben und das wäre so Richtung Ende des Jahres, kann man, glaube ich, mit einer Entspannung rechnen.
Man kann es ja auch als Aufgabe sehen, und da müssten dann eigentlich, wenn man das so betrachtet, auch bestimmte Kräfte dastehen, die als Hilfe oder als Bearbeitungshilfe benutzt werden können oder da sind. Denke ich jetzt gerade aber.
Ja, das sicherlich. Also da muss ich ehrlich sagen, ich habe mich da jetzt noch nicht so tief reingekniet. Ich sage ja, für mich ist es dann wirklich mehr das Individuelle für mich, aber auch in der Arbeit mit den Menschen selber und um jetzt sozusagen eine Lösung in der internationalen Terrorismus sonstigen Krise, da habe ich mich jetzt noch nicht genug reingekniet. Ja.
Boah, wir sind kurz vor knapp vor Ende. Das war das Lokalmagazin. Hier ist die Elvira und ich bedanke mich bei Clemens Ludwig. Wo kann man weiteres erfahren? Einfach Clemens Ludwig googeln?
Ja, gut, da kommt meine Polit-Homepage, aber die www.astrologie-ludwig.de. Also wenn du es anbietest, sage ich das hier gerne, astrologie-ludwig.de. Da kommt man direkt auf meine astrologische Homepage, hat meine Angebote, hat auch meine Publikationen und ja, und auch was mir sonst am Herzen liegt, also die Astrologie auch als kulturhistorisches Element, was jetzt heute gar nicht so zur Sprache kam, das kann man auch da gerne noch nachlesen.
Da hast du ja auch ein Buch geschrieben über...
Ja, über Astrologie in der Kunst, wo ich auch zeigen wollte, wie auch ganz unbekannt oft die Astrologie, die größten Künstler von Leonardo bis Dürer bis Raphael und Tizian beeinflusst hat oder sie astrologische Symboliken oder bis in die Neuzeit hinein Dalí und Hundertwasser sich da haben inspirieren lassen. Ein hochspannendes Thema, wie die Astrologie eben auch immer Teil von Kunst und Kultur gewesen ist, ja.
Das war das Lokalmagazin zum Thema Astrologie und hier war die Elvira und die bedankt sich jetzt ganz herzlich bei Clemens Ludwig. Euch noch viel Spaß auf der Wüstenwelle, auf der 96,6. Bye, bye.